Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Diese Predigt bildet den Abschluss dieser Predigtreihe, die relativ lose unter dem Schlagwort Liebe gelaufen ist. Und diese Predigt speziell steht unter der Überschrift Liebe und Hingabe, wobei das Wort Hingabe voraussichtlich in dieser Predigt nicht noch einmal erwähnt wird. Was aber nicht bedeutet, dass der Sachverhalt als solcher ja nicht vorkommt. Der Predigttext, ich werde ihn gleich lesen, steht im Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 1 bis 17 und ist landläufig als die Fußwaschung bekannt. Jetzt mag die eine oder der andere sich vielleicht fragen, was heute hier in diesem Gottesdienst los ist. Wir starten mit einem Weihnachtslied. Die einleitenden Worte, die sind dann eher adventlich. Und jetzt mit der Predigt starten wir durch Richtung Ostern. Wenn dann nachher im Lobpreisteil noch die Ewigkeit ist mein Zuhause gesungen wird, dann haben wir einen kompletten Rundumschlag durchs ganze Kirchenjahr geschafft. Gut, ich kann euch beruhigen, in meinem Plan steht die Ewigkeit nicht drin. Aber es ist trotzdem eine große Spannung drin. Und ich habe ein Plakat bei den Marburger Medien gefunden, das genau diese Spannung zwischen Ostern und Weihnachten aufgreift. Und das können wir uns jetzt mal angucken. Und auf diesem Plakat steht, ohne Ostern ist Weihnachten nur ein Kindergeburtstag. Weihnachten und Ostern gehören zusammen. Weihnachten gewinnt seine zentrale Bedeutung von Ostern her. Seht ihr jetzt erst? Okay. Also, ohne Ostern ist Weihnachten nur ein Kindergeburtstag. Das ganze Johannesevangelium ist so aufgebaut, dass alles von Ostern her gedacht und verstanden werden soll. Da spiegelt sich das auch. Und weil dieses Ostergeschehen so zentral ist, deswegen können Markus und Johannes an sich auch auf die eigentliche Geburt Jesu komplett verzichten. Und auch wenn diese Predigt jetzt das Ende dieser Predigtreihe markiert, dann kann ich euch versprechen, das Thema Liebe werdet ihr nicht los. Es wird euch auch im nächsten Jahr begleiten. Denn die Jahreslosung des kommenden Jahres lautet, und jetzt haben wir noch ein Plakat von den Marburger Medien. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aus dem 1. Korinther 16, 14. Vers. Und das ist nicht nur die Jahreslosung, sondern es passt auch prima zum Predigttext. Und mir persönlich gefällt dieses Plakat sehr gut. Ich finde, es macht auf eine ziemlich schlichte Art und Weise deutlich, dass Liebe verändert. Und da ja schließlich gleich Weihnachten ist und zu Weihnachten auch immer Geschenke dazugehören, habe ich ein Plakat der Jahreslosung. Also in etwa das, was ihr da auf der Wand... Die Herzen sind an der Wand nicht so gut zu sehen, die sind hier drauf. Also so ein Plakat habe ich dabei und ich möchte das gerne verschenken. Also wer da Interesse dran hat, der darf sich nachher bei mir melden. Jetzt ist aber endlich Zeit, sich mal den Predigttext anzugucken. Ich lese nach der Übersetzung von Luther 2017. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, Da stand er formal auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Zunächst einen kurzen Blick nochmal auf das Johannesevangelium. Dieses vierte Evangelium ist ja inhaltlich in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil umfasst die Kapitel 1 bis 12, wird auch als Buch des Zeichens beschrieben. Jesus offenbart sich als der Messias und versucht, die Menschen zu gewinnen, macht ihnen das Angebot, an ihn zu glauben und durch ihn Rettung zu finden. Dieser Teil des Johannesevangeliums endet mit der Ablehnung von Jesus. Und dann der zweite Teil, Kapitel 13 bis 21, beinhaltet die Abschiedsreden, ist eigentlich nur noch die Zeit in der Karwoche. Jesus gibt seinen Jüngern nochmal das Wichtigste mit auf die Reise und dann Kreuzigung, Tod, Auferstehung. In diesen Kapiteln 13 bis 21 hat Jesus im Wesentlichen seine Jünger im Fokus, seine Nachfolger, nicht mehr alles andere drumherum. Und der Predigttext, den wir jetzt gehört haben, ist der Beginn dieses zweiten Abschnittes, des zweiten Teilstücks in dem Johannesevangelium. Und ebenso wie der erste Teil des Evangeliums beginnt auch dieser zweite Teil mit einem Prolog, einem Auftakt, so eine Art Überschrift vor der eigentlich erzählten Handlung. Da steht: Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das eine ist, wir haben hier eine zeitliche Verortung von diesem Geschehen und dann diesen prologhaften Satz: Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und mit diesem Satz, mit dieser Aussage schlägt Johannes einen Bogen von Anfang seines Buches, von Anfang seines Evangeliums bis zum Ende durch. Ganz am Anfang, also hat Gott die Welt geliebt und so weiter, zieht sich durch bis zu dieser Liebestat zur Errettung, zur Erlösung. Das, was Christus in Liebe begonnen hat, führt er in Liebe bis zum Ende aus. Der Prolog, nur noch mal kurz zur Erinnerung des ersten Teiles im ersten Kapitel, der verbindet auf eine geniale Art und Weise Genesis 1 mit Jesu Kommen. Also schlägt auch eine Brücke, aber da über das ganze Alte Testament hin zu Jesu Kommen, dem neutestamentlichen Geschehen. Den ersten Punkt habe ich hier überschrieben in dieser Predigt: die Voraussetzung. In Vers 3 wird die Basis für das Verhalten Jesu so formuliert. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Jesus wusste. Er war sich klar darüber. Sein Denken, sein Handeln wurden von diesen Tatsachen, von dieser Wahrheit, von diesen Fakten bestimmt. Die Fakten, die Wahrheit, auf die Jesus baut, lässt sich im Grunde in zwei Punkte untergliedern. Da ist zum einen der Punkt, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hat. Die scheinbare Realität zu diesem Zeitpunkt ist eine andere. Die äußere Realität ist, dass er abgelehnt wurde. Das Urteil ist noch nicht gesprochen, es ist auch nicht vollstreckt, aber die Ablehnung, die Entscheidung, dass er nicht der Messias sein kann, dass man ihn nicht als Messias will, zumindest von der jüdischen Obrigkeit, war gefallen. Es wurden Pläne geschmiedet, ihn umzubringen. Das ist die äußere Realität. Und es sieht eher so aus, als wäre Jesus in der Hand der jüdischen Führung, als dass er, oder es sieht so aus, als wäre er gescheitert, als wäre er Opfer, hilflos, machtlos, ausgeliefert. Doch Jesus wusste, der Vater hatte alles in seine Hände gegeben. Jesus geht den Weg ans Kreuz, um den Weg der Liebe zu verenden. Er geht ans Kreuz, nicht um zu verlieren, sondern um zu siegen. Und er weiß, dass er das nicht tun muss. Er weiß, dass er das nicht tun muss, doch er will. Denn auch hier gilt schon, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus weiß das. Und das Zweite, was Jesus genau wusste, war, woher er kam und wohin er ging. Er ist sich über seinen Ursprung und über sein Ziel im Klaren. Hier im Bibeltext steht, Jesus aber wusste, dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Jesus wusste ganz genau, wo er hingehörte. Die Ewigkeit, oder vielleicht besser, der Ewige, ist sein Zuhause und das ist ihm ins Herz gelegt. Das Wissen, woher ich komme und wohin ich gehe, das schließt das Wissen um die eigene Identität ein. Hat ganz viel mit Identität zu tun. Und Jesus wusste ganz genau, wer er war. Auch wenn andere Leute zu einem anderen Ergebnis gekommen sind über seinem Leben, auch wenn andere Menschen ihn abgewertet haben, er wusste, wer er war. Und Matthäus berichtet in seinem Evangelium davon, dass sowohl kurz vor dem öffentlichen Auftreten Jesu als auch kurz vor dem Eintritt in das eigentliche Passionsgeschehen die Identität Gottes, die Identität Jesu, wie Gott sie sieht, ganz bewusst betont wird. Gott spricht jeweils seinem Sohn explizit zu, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Matthäus 3,17 und 17,5. Wow. Diese Stärkung, die für Jesus primär gedacht ist, ist aber auch eine Stärkung und eine Bestätigung für die Zeugen, die das mitbekommen. Eine Gewissheit, dass sich Jesus das nicht nur einbildet, geliebter Sohn Gottes zu sein, sondern dass Gott ihm das zuspricht und es von daher tragfähig ist. Das Verhalten Jesu ist also wesentlich von zwei Faktoren bestimmt. Erstens, Jesus baut auf die Zusagen Gottes und zweitens, er weiß, wer er ist. Wahrheit und Identität. Und auch für uns heute, für unser eigenes Leben, ist es absolut entscheidend, wie wir die Fragen nach Wahrheit, was wir für Wahrheit halten, auf welche Wahrheiten wir unser Leben bauen und die Frage nach Identität, wer wir sind, wie wir diese Fragen beantworten. Das hat konkrete Auswirkungen auf unser Leben, auf unseren Alltag, auf die Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn Jesus seine Jünger später im Text dazu einlädt, ihn nachzuahmen, dann gilt es auch an dieser Stelle. Wir sollen unser Leben darauf bauen, dass Gottes Zusagen wahr sind, dass sie tragfähig sind auf Gottes Wahrheiten, und wir bauen unsere Zusagen darauf, was Gott uns zuspricht. Ihr seid meine geliebten Kinder. Zweitens, eine zeichenhafte Handlung. Die Zeitangaben hier im Text sind nicht so einfach mit den Synoptikern als in anderen Evangelien zu harmonisieren. Vorpasser, Anpasser, wie auch immer. Das ist aber heute nicht Gegenstand der Betrachtung und es hat auch mit der Aussage dieses Textes nicht viel zu tun. Wer sich für sowas interessiert, dann kann man nachher auch gerne nochmal darüber reden. Auch die beschriebene Handlung lässt, wenn man genauer guckt, so ein paar Fragen offen. Aber auch das ist nicht wirklich wesentlich. Im Orient ist es ja so üblich, wenn man zu einem Festessen eingeladen ist, dass man vorher badet und gebadet zu dem Essen geht. Das machen wir heute fast noch genauso, wobei wir es Duschen vorziehen im Allgemeinen. Und es ist dann erstmal sekundär, ob es hier um rituelle Bäder geht oder ob die Bäder tatsächlich der Hygiene gedient haben. Und im Allgemeinen war man im Orient, in der Antike, in offenen Schuhen, Sandalen oder auch barfuß unterwegs. Und so wurden die Füße wieder schmutzig. Und es ist ein Zeichen gelebter Gastfreundschaft, dem Gast die Füße zu waschen. Wer diese Fußwaschung genau durchzuführen hatte, das war ganz unterschiedlich. Der Dienst konnte einem Sklaven zugeordnet sein, musste es aber nicht. Es hatte ja auch längst nicht jeder einen Sklaven im Haus. Es konnte sogar der Hausherr selber diese Handlung vollziehen, um seinem Gast besondere Ehre zu erweisen. Der Gastgeber konnte sich auch darauf beschränken, einfach die erforderlichen Utensilien zur Verfügung zu stellen. Man konnte es auch ganz lassen. Also all das ist grundsätzlich möglich. Und wer das kennt, wenn man so richtig kalte Füße hat, die kriegt man auch schnell, wenn man so bei dem Wetter in Sandalen unterwegs ist. Oder auch länger unterwegs war bei großer Hitze, der weiß alleine, wie angenehm und wie wohltuend ein warmes oder kaltes Fußbad ist. Diese Fußwaschung drückt also einerseits die innere Haltung des Gastgebers seinem Gast gegenüber aus und macht viel mehr Beziehung deutlich, eben gerade, weil es eine untergeordnete Tätigkeit ist. Das Wohl und die Ehre des Gastes, die sind im Mittelpunkt. Das wird in einer Geschichte, die Lukas erzählt, ziemlich gut deutlich. Jesus wird von einem Pharisäer, Simon, eingeladen zu einem Essen. Und es gibt keine Fußwaschung. Später kommt dann noch eine Frau dazu und sie benetzt Jesu Füße mit ihren Tränen und trocknet seine Füße dann wieder mit ihren Haaren ab. Und der Pharisäer Simon findet das eine äußerst anstößige Handlung. Und es brodelt so in ihm. Und dann sagt Jesus zu ihm: Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Lukas 7,44. Und im weiteren Verhalten im weiteren Verlauf der Geschichte wird das Verhalten der Frau als Ausdruck ihrer Liebe zu Jesus interpretiert. Der Gastgeber stellte nicht mal Wasser zur Verfügung. Die Frau im Gegenzug wäscht Jesus die Füße mit ihren Tränen, trocknet sie mit ihren Haaren und salbt sie sogar noch. Er ist Jesus gegenüber interessiert, aber distanziert. Sie liebt Jesus und das drückt sich in ihren Tränen in der spontanen Fußwaschung und der Salbung aus. Hier im Predigttext scheint es nun so zu sein, dass Jesus und seine Jünger einen Raum gebucht haben. Sie haben miteinander gegessen. Es war ein Festessen. Vermutlich haben sie zu Tische gelegen, wie das damals üblich war. Und der Wirt hatte Wasser und Handtuch zur Verfügung gestellt. Es stand es unbenutzt im Raum oder hatte es vorher schon eine Fußwaschung gegeben und es ist nicht weggeräumt worden. Darüber macht der Text keine Aussage. Auf jeden Fall sind die Utensilien noch vorhanden. Jesus steht vom Essen auf, zieht sein Obergewand aus, bindet sich das Handtuch um und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Kurzer Einschub. Kleider machen Leute, das liegt hier auch ein Stück mit drin. Jesus legt sein Obergewand ab und bindet das Handtuch um. Er wechselt von der Rolle des Meisters. Oh, das ist nett. Dankeschön, Frank. Jesus wechselt von der Rolle des Meisters, auch symbolisch nach außen sichtbar, in die Rolle des Dieners. Er legt das Obergewand ab und bindet den Schurz um. Er wechselt von der Rolle des Ersten in diesem Kreis in den Letzten in diesem Kreis. Und die Jünger lassen das auch so mit sich machen, bis Jesus bei Petrus angekommen ist. Petrus, wir wissen es, immer bekannt für einen guten Spruch oder auch nicht. Jedenfalls immer impulsiv unterwegs. Petrus ist nicht einverstanden. Für Petrus ist das, was hier im Raum gerade passiert, keine stimmige Handlung. Und er hatte ja auch Zeit, er hat es ja beobachtet, hat er ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken, er wurde nicht überrumpelt. Und so sagt er zu Jesus, weil es für ihn nicht stimmig ist oder weil es für ihn unangenehm ist, dass er das lassen soll, dass er, Petrus, das nicht möchte. Vielleicht denkt Petrus, er ist der Einzige da im Raum, der den richtigen Blick für Jesus hat. Und sagt, hier, meine Wertschätzung von Jesus, die geht so weit, dass ich das nicht zulasse. Und die anderen. Spekulation, ich weiß. Vielleicht aber hat Petrus auch ein falsches Bild von sich selber. Und ist das das eigentliche Thema? Jesus verweist auf jeden Fall in diesem Zusammenhang erstmal darauf, dass Petrus jetzt das nicht wirklich verstehen wird, umfassend verstehen wird, was hier geschehen ist. Jesus sagt ihm hernach, also es kommt eine Zeit, da wirst du das verstehen und im Zusammenhang des Johannesevangeliums ist klar, nach Ostern, dann wird mal der Groschen fallen. Bis dahin bleibt es in gewisser Weise im Dunkeln, was hier passiert ist, was diese Handlung zeichenhaft abbildet. Dieses Verhalten von Jesus, dass er sich selbst erniedrigt und die Kleider wechselt, das drückt Paulus im Philipperbrief so aus. Jesus legte die göttliche Gestalt ab. Er nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Philipper 2, 7 folgende. Diese freiwillige und notwendige Erniedrigung Jesu, diese Dienstbereitschaft, dieses Wohl des Anderen im Blick, das findet am Kreuz seinen Höhepunkt. Und jeder, der sich für einen guten Menschen hält und jeder, der meint, dass er es nicht nötig habe, dass Jesus für ihn stirbt, der irrt sich, sagt uns dieser Text. Wer es ablehnt, dass Jesus für ihn am Kreuz stirbt, dass Jesus ihm die Füße wäscht, hat am Schluss keinen Anteil an ihm. Jesus hat auch Judas die Füße gewaschen. Jesus ist auch für die Schuld von Judas ans Kreuz gegangen. Und das, obwohl Jesus ganz genau wusste, dass er ihn verraten würde. Was für eine Liebe. Was für eine Bereitschaft, einzustehen für diese Menschen. Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Jesus nimmt die Rolle des Meisters wieder ein, nimmt seinen Platz am Tisch wieder ein. Ob er sich setzte, wie Luther schreibt, oder sich legte, wie es in der Elberfelder Übersetzung steht, ist auch nicht so wichtig. Der griechische Begriff legt das Liegen eher nahe. Das kann man auch mit Lagern übersetzen. Und das ist auch das, was an sich bekannt ist. Bei Festessen lagerte man auf Polstern. Liegen, sitzen, lagern, es ändert nichts am Inhalt. Jesus nimmt seinen Platz wieder ein und erklärt seinen Jüngern die zeichenhafte Handlung. Und die Unterweisung leitet er, so ist es damals total typisch im Lehrbetrieb, er leitet sie mit einer Frage ein. Wisst ihr, was ich euch getan habe? Und er fordert seine Jünger auf, selbst zu denken. Eigenständiges Denken, Verstehen und Verinnerlichen sind von Jesus ganz bewusst gewollt von seinen Leuten. Drittens, Nachahmer sein. In den Versen 14 und 15 fordert Jesus seine Jünger auf, seine Handlung nicht nur als eine zeichenhafte Handlung zu verstehen, sondern auch als ein Muster, ein Vorbild, an dem sie sich orientieren sollen. Eine Vorlage mit dem Anreiz zur Nachahmung. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wenn man so die Kirchenlandschaft anguckt, dann kann man wirklich ziemlich quer gucken, dann gibt es Fußwaschungsrituale bei den Katholiken, in Pfingstgemeinden, bei den Mennoniten und auch in einigen freien evangelischen Gemeinden wird die Fußwaschung richtig, echt live praktiziert. Das bekannteste ist sicherlich die Gründonnerstagsliturgie aus dem Vatikan. Es gehört dazu, dass der Papst ausgewählten Menschen die Füße wäscht. Früher waren das im Allgemeinen Menschen aus dem Klerus. Der aktuelle Papst Franziskus hat es geändert. Er geht heute in ausgewählte Gefängnisse und wäscht dort in 12 verschiedenen Gefängnissen, 12, also ich glaube immer nur einem, Menschen die Füße. Die müssen sich auch darauf vorbereiten, auf die Begegnung mit dem Papst. Da gehört das auch absolut dazu. Aber, also sie setzen das um, sie setzen es wirklich um in vielen Gemeinden. Bei uns gibt es sowas nicht. Wir verstehen das Vorbild, dieses Beispiel Jesu, nicht so, dass wir eine rituelle Handlung wiederholen sollten. Was aber hat Jesus dann gemeint? Weil die Anweisung ist ziemlich klar und ziemlich eindeutig. Die Unterweisung der Jünger ist ja mit dem Predigtext noch nicht zu Ende, sondern sie geht noch weiter und sie gipfelt an sich in Vers 34 und 35, ganz bekannte Verse. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist quasi der Gipfelpunkt dieser Unterweisung, von der wir eben auf die Eingangsfrage geguckt haben. Und auch im Epheserbrief finden wir einen Textzusammenhang, der genau diese Bausteine, Jesus als Vorbild, Liebe, das Nachahmen, die Frage nach Identität zusammenbringt. Im Epheserbrief formuliert es Paulus dann so: Nehmt euch also Gott als Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben. Also sind all diese Elemente wieder drin, wie wir sie hier im Text finden. Und es geht darum, führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Das klingt schon fast für die Jahreslosung. Weil wir seine geliebten Kinder sind, weil Jesus es uns vorgelebt hat, weil wir aus dieser Quelle Lebenswasser schöpfen, darum nehmen wir das Wohl der Schwester und das Wohl des Bruders in den Blick. Wir fragen uns, was ist gut für sie? Was tut ihr gut? Was ist für ihn wichtig? Und fragen weniger nach den eigenen Wünschen, nach den eigenen Vorstellungen. Es geht weniger darum, die eigenen Ideen immer durchzusetzen und zu verwirklichen. Die Bereitschaft, die eigene Komfortzone zu verlassen, damit es den Geschwistern gut geht. Nicht mehr die eigenen Befindlichkeiten stehen im Vordergrund, sondern die Bedürfnisse von Schwestern und Brüdern. Nicht mehr selbstzentriert, sondern Christuszentriert. Statt Selbstverwirklichung, Selbstverzicht. Liebende Zuwendung. Liebende Zuwendung wirkt. Liebende Zuwendung wirkt auch missionarisch. Ich greife zurück auf die Schriftlesung und lese sie nach der Übersetzung der Basisbibel. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Johannes 13, 17. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Amen.